Du hast mir gerade so ganz lieb den Korken hingehalten. Ich habe dieses ganze Prozedere nie so nachvollziehen können, was man an dem Korken eigentlich feststellt.
Aber du hattest doch bestimmt schon extrem viele Korken, die.
Ja, und bei manchen Korken dachte ich, oh, der Wein ist nichts und habe den Wein ins Glas gehabt und dachte, der Wein ist super.
Ja, es zeigt nicht
Und
alles.
es gab Korken, wo ich sage, wie bei dem, da riechst du Korken, da riechst du nichts anderes, aber heißt dann noch nicht, dass der Wein gut ist, ne?
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast habe ich das Glück, meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich spannende Personen auf ein Glas Wein zu treffen. So auch dieses Mal. Mein heutiger Gast ist Christian Rach. Und was soll ich sagen? Der Name ist Programm. Denn spätestens mit der Sendung Rach, der Restauranttester, dürfte der Sternekoch und Saarländer seinen damaligen TV-Durchbruch gelandet haben. Wer die Sendung kennt, kann sich vorstellen, dass kaum ein ja schon auch kritischer Restauranttester so mit vorsichtigem Respekt, aber auch Hoffnung und Herzlichkeit empfangen wurde wie er. Zusammen hatten wir einen wirklich extremst netten Nachmittag in München, muss man schon sagen. Das Schöne war, wir kamen von einem ins andere und haben uns nicht nur im Podcast, sondern auch im Anschluss fast schon überschlagen in dieser Welt des Weins, die offenbar für uns beide faszinierend ist und die doch am Ende über die vielen Menschen lebt, die man auf dem schier unendlichen langen Weg durch Anbaugebiete, Rebsorten und Terroir so trifft. Jetzt aber starten wir rein. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Wer hätte gedacht, dass eine Weinbar ein so gutes Podcaststudio bieten kann? Und so sitzen wir hier in der Weinbar Kribbig in München und machen uns jetzt was Schönes auf. Aber die erste Frage wäre, was ist denn das letzte Glas Wein, was du getrunken hast, Christian? Herzlich willkommen.
Danke. Ich habe gestern Abend einen 2014 Riesling getrunken. Großes Gewächs aus der Pfalz. Und der war schön gereift. Ich habe ihn immer schön kühl stehen lassen und in kein Rieslingglas genommen, sondern fast ein burgunderähnliches Glas genommen, damit der Wein schön Luft und Temperatur dann bekommt. Und es war ein Hochgenuss über den gesamten Abend.
Wir sehen schon, wir haben es heute absolut mit einem Profi zu tun und darüber freue ich mich immer. Du sagst, du bist der größte Weinliebhaber, den es überhaupt gibt.
Nö, das sage ich nicht, aber ich sage, Wein ist mein einziges Hobby. Stimmt nicht ganz, ich habe ein zweites. Ich mache unglaublich gerne Yoga. Das klingt für viele so esoterisch, aber wir sind eine kleine Männergruppe, wirklich nur Männer da drin, damit kein Gockelgehabe ist oder irgendwelches komisches Konkurrenzdenken. Und wir machen ein- bis zweimal die Woche seit 7 Jahren ganz regelmäßig Yoga. Und das ist die zweite Leidenschaft und das ist ganz großartig und beides tut dem Körper und dem Geist gut.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat das ja was gemeinsam, dass man zur Ruhe kommt. Ist es das Weintrinken? Ist es das sich was gönnen oder Interesse am Geschmack, was ja bei einem Koch sehr nahe liegt?
Ja, du hast es aber gerade ganz toll gesagt. Die deutsche Sprache ist da so genau. Wir haben das Intransitive im Deutschen. Das heißt, der Franzose sagt bei Spazierengehen, se promener, der nimmt sich mit beim Spazieren. Und wir sagen, sich gönnen. Das heißt, es ist intransitiv und das trifft es so genau. Es spielt überhaupt keine Rolle dann in welchem Rahmen, sondern ich gönne mir. Und gerne heute mit dir, Theresa. Das ist, finde ich, ganz toll, dass wir uns hier treffen. Und aber das sich gönnen, egal was das ist eine Sache, die unglaublich viel Kraft gibt, die den Geist befriedigt und im besten Sinne auch den Körper, wenn es nicht zur Sucht wird, ja.
Sich Zeit nehmen, das ist ja auch für Yoga und für Wein der Fall.
Sich nehmen wieder.
Ja, das ist. Aber im Französischen haben die das tatsächlich noch ein bisschen
genau,
schöner. Elegant. Wie alles. Die französische Sprache ist einfach ein bisschen schöner.
Petit peu.
Riesling, fast wäre es auch Riesling geworden, was ich dir heute mitgebracht hätte. Ich habe nämlich schon gehört, dass du ein Fan reifer Rieslinge bist, was der 14er ja dann auch ganz gut beschreibt.
Also ich trinke auch sehr gerne junge Weine, das ist. Aber wir lassen uns in Großen und Ganzen oft viel zu wenig Zeit, den Wein reifen zu lassen. Für viele Gastronomen ist es ein finanzielles Problem, weil sie Kapital binden, dass sie die ersten Jahre nicht nutzen können. Und zu Hause, die wenigsten kaufen sich 12 Flaschen von irgendwas, sondern kaufen 2 Flaschen. Und die trinken sie dann, wenn er gut schmeckt, schnell aus, ohne die Kurve des Alterns mitzubringen. Und deswegen, meine große Leidenschaft, das darf ich ruhig hier sagen, ist natürlich auf der einen Seite Riesling als weiße Traube und es ist Bordeaux. Warum Bordeaux? Weil die Bordeaux-Weine in der Regel jung, fantastisch sind Verführer, sind Schmeichler, sind Weine, die mit einem Schmelz daherkommen, manchmal ungestüm, aber mit und oft mit Volumen und mit sensationellen Fruchtaromen. Aber dann sind sie irgendwann weg, dann gehen sie schlafen. Und wenn du diese Kurve dann mitbekommst, des Älterwerdens, das macht so gut wie kein anderer Wein Baugebiet der Welt. Und das ist einfach fantastisch. Ich hatte das Glück, vor 2 Wochen Maya de la Valle kennenzulernen. De la Valle ist eines der größten Weingüter der Welt, sitzt in Kalifornien und die sind eigentlich in Deutschland kaum zu kaufen. Und wir hatten so eine kleine Vertikalprobe und hatte dann auch ein paar ältere Kalifornier. Und das heißt dann, das geht dann 15 Jahre, 20 Jahre zurück. Also noch nicht in dem Spektrum, wie es Bordeaux liefern kann, aber das sind dann Monumente. Und diese Kurven mitzubekommen, das ist so schön.
Und dieser Versuchung zu widerstehen, es so jung zu trinken, genau. Ist nämlich auch bei Riesling eigentlich ähnlich, weil ich finde, Riesling hat jung wirklich Charme. Aber wenn man sie dann mal genau dieser Kurve entlangfahren lässt, so nach 7, 8 Jahren,
Ist das
schon richtig schön. Genau. Heute trinken wir wieder jung.
Bin gespannt.
Es ist Rotwein auf Eis.
Rotwein auf Eis.
Weil wir sehr hitzige Temperaturen haben und deswegen, ich dachte, dem tut ein bisschen Kühle noch gut. Ja. Es geht heute an die A. Ja.
Wenn Rotwein, dann A. Das war, ich glaube, das Kernland des deutschen Rotweins war die A.
Hast du das so gelernt oder ist das ein Credo von dir?
Das habe ich so früher gelernt und die A ist halt auch von der Geografie und der Typografie prädestiniert für tolle Rotweine zu machen. Und von in der Pfalz gibt es super Rotweine. Also heute hat jedes Kaiserstuhl hat tolle Rotweine. Jedes Gebiet hat schöne Rotweine, aber die A spezielle, ganz tolle Rotweine, finde ich. Bin gespannt, was du da hast.
Und besondere, weil sie, wenn man sich diese Kulturlandschaft mal vorstellt, ich glaube, wir müssen für die Hörerinnen und Hörer mal einen kleinen visuellen Ausflug machen. Man muss sich vorstellen, dass die steilsten Hänge, wie man sie sich fast nur vorstellen kann, bepflanzt sind mit Rebstöcken, die zum Teil für Maschinen total schwer erreichbar sind. Es ist sogar so, dass man zum Teil mit Helikopter machen muss. Und es ist schon fast wie ein architektonisches Monument auch wieder, wenn man da ist. Und die A war ja jetzt in den letzten 2 Jahren auch extrem in den Medien wegen eines Schicksals, was vor 2 Jahren
ist.
Auf den Tag genau sein.
Ja, ja.
Dass 2021 eine verheerende Flut kam und viele Weinbaubetriebe auch betroffen waren. Und deswegen dachte ich mir, umso mehr unterstützen wir das jetzt und trinken, aber auch aus diesem schon historischen Jahr 21, das war nämlich 6 Wochen vor der Ernte, als es passiert ist, einen Frühburgunder. Mal kein Spätburgunder. Die A ist komplett bekannt für Spätburgunder und auch das Weingut ist bekannt für Spätburgunder und 2% sind aber mit Frühburgunder bepflanzt.
Frühburgunder, wenn ich, du bist die Weinfachfrau.
In diesem Podcast heute bezweifle ich, dass ich die Fachfrau bin.
Ich weiß nur, Frühburgunder ist ja eigentlich eine relativ neue Sache, ist ein Abkömmling vom Spätburgunder, wenn ich richtig informiert bin. Man kann nicht sagen Klon, es ist kein Klon, sondern es ist irgendwie ein Derivat.
Verwandtschaft.
Genau. Und ist eigentlich eine spannende Sache, hat nicht so viel Anbaufläche in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt 300 Hektar sind insgesamt, oder vielleicht 250, so viel mehr wird es.
Würde mich überraschen, weil die A ja alleine gerade mal, glaube ich, 500 Hektar ausmacht und damit ja gerade mal 0,5% überhaupt in Deutschland repräsentiert des Weinbaus, aber eben eigenständiges Weinbaugebiet ist, weil es schon sehr besonders ist.
Das stimmt.
So.
Da bin ich gespannt, was für ein Jahrgang
du hast es gesagt. Ja. 21, ja. Also das war quasi der Jahrgang, der noch in den Weinbergen hing, während
weißt du, was
andere.
Ja. Du hast mir gerade so ganz lieb den Korken hingehalten. Ich habe dieses ganze Prozedere nie so nachvollziehen können, was man an dem Korken eigentlich feststellt.
Ja?
Ja.
Aber du hattest doch bestimmt schon extrem viele Korken, die...
Ja. Ja. Und bei manchen Korken dachte ich, oh, oh, der Wein ist nichts, und habe den Wein aufs Glas gehabt und dachte, der Wein ist super.
Ja, es zeigt nicht alles.
Und es gab Korken, wo ich sage, wie bei dem, da riechst du, das ist ein Korken, aber da riechst du nichts anderes. Heißt dann noch nicht, dass der Wein gut ist. Ne? Nee, das heißt, es ist, glaube ich, doch in Zufallsvariante. Oder man muss halt diese ganz, ganz geschulte Nase da haben. Ne?
Ja, es gehört immer beides dazu. Ich glaube, ich würde auch nie was, es wäre wahrscheinlich fatal, was wegzulernen, wo der Korken... Hui. Er ist jung. Ich glaube, er braucht Luft.
Ja. Johannisbeere, schwarze Johannisbeere.
Wo bist du diese Schule durchlaufen? Weil das ist ja, oder ist es selbstverständlich als Koch so tief?
Nein. Wein ist Theorie und Praxis, meine feste Überzeugung. Theorie, du kannst Wein trinken und du kannst es dann reduzieren auf schmeckt mir und schmeckt mir nicht. Was eigentlich die einzige Formel ist, die gelten sollte. Und dann der Anlass, wenn wir jetzt beide in Südfrankreich auf dem Hügel sitzen, ist der Lavendel schimmert, die Sonne geht unter, es duftet nach Rosmarin, da können wir den letzten Dreck im Glas haben, gucken uns an und sagen, oh, wie schön, nehmen wir mit nach Hause, was ist, taugt nichts. Ne? Aber in dem Moment spielt es keine Rolle, weil es in dem Moment richtig gut ist. Und das macht Wein aus. Aber es gibt so viel mehr darüber hinaus. Es gibt ja auch so ein paar Kriterien, wenn du über Jahrgänge was weißt, wenn du was weißt über die Gegend, über die, wie du es gerade so schön erklärt hast, mit den Hängen, den ganz steilen Hängen an der A. Das ist einfach toll. Und das, wenn man das dann weiß, das heißt, das ist die Theorie. Wenn man was über die Kellertechnik weiß, das ist die Theorie. Und trinken, trinken, trinken.
Practice. Das heißt aber, du fährst auch hin, also es ist auch das Lernen, indem man vor Ort ist.
Ja, klar. Ein Bild zu haben. Einfach ein Bild im Kopf zu haben, wenn du dann so eine Flasche trinkst. Gerade wenn man jetzt von Köln ins Saarland fährt, dann fährst du die Abkürzung da über die Ahrtalbrücke und dann siehst du die ganzen steilen Hängen, da fährst du durch das Gebiet, was so schlimm überschwemmt war. Aber du kriegst trotzdem natürlich, da steht die kleine Kapelle noch links oben, wenn du von Köln kommst. Da kriegst du das alles so nah mit und kriegst natürlich Dings. Oder wenn du dann abfährst und durch die ganzen Ahrweilers fährst, dann ist das einfach schon fast pittoresk, ne, gewesen.
So. Du hast gerade schon gesagt, wenn man ans Saarland fährt, das ist deine Heimat. Man ist ja automatisch geografisch schon etwas näher am Wein. Aber würdest du auch behaupten, das hat dazu beigetragen, dass du dafür Interesse?
Nein. Saarland ist eigentlich ein Bierland. Also das im Saarland ist trinken die meisten Menschen Bier. Und ja nur im nördlichen Saarland, wo die Mosel, die Saar und die Ruwer zusammenkommen, wächst der Superwein, Weltklassewein. Und das Gebiet ist toll. Und wenn man dann dort an der Saar lang fährt, dann ist das auch unglaublich schön.
Was hat dir das Saarland über Kulinarik gelehrt, wenn es eigentlich eher ein Bierland ist, nördlich, also, grenzend am Wein?
Die so blatte wie blöde, aber auch richtige Spruch. Hauptsache gut gess, geschafft haben wir schnell. Also Hauptsache gut gegessen, gearbeitet haben wir schnell.
Das ist eigentlich das Gegenteil wie im Schwäbischen.
Ja, ist einfach ein Nationalspruch. Ich habe jetzt gerade ein tolles Buch gemacht, Deutsche Küche, inspiriert natürlich von dieser Regionalität, da wo meine Mutter, meine Großeltern hergekommen sind. Und wo ich gesagt habe, wir müssen nicht immer in die Welt hinausrufen, bei Wein auch nicht, ja. Ich habe gesagt, ich trinke gerne Bordeaux, aber ich trinke auch sehr, sehr gerne unsere deutschen Weine natürlich. Mhm. Und wir müssen nicht immer in die Welt hinausrufen. Wir haben in Deutschland so großartige Gerichte, die toll sind. Und die habe ich ein bisschen entstaubt und einfach in eine moderne Art und Weise überführt, 400 Seiten werden das. Genauso ist auch bei den Weinen. Wir haben heute junge Winzergenerationen, unglaublich viele Frauen, die aus der Hochschule da in
Geisenheim
kommen und die alten Betriebe der Eltern ummodeln und die diese Knochenarbeit wirklich auf sich nehmen und die völlig neue Stilistik haben. Und das ist toll. Hast du eigentlich schon probiert?
Ich habe schon zweimal probiert, aber ich bin da etwas voreilig immer.
Und dein erster Eindruck?
Ich war etwas überrascht, weil 21 ja so eigentlich kühl war, aber ich finde, das strahlt der Wein, er strahlt so eine Wärme aus, dass ich jetzt blind wahrscheinlich eher gesagt hätte, er kommt aus einem wärmeren Jahr. Aber er hat eine extrem schöne Dichte. Er hat trotzdem Würze. Also er gefällt mir gut. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen Luft. Ich glaube auch, dass er noch die Kurve durchleben kann, ja, der vielen Jahre und dann wahrscheinlich noch viel glanzvoller ist. Aber dafür, dass er so jung ist, zeigt er schon extrem hohes Potenzial. Oder wie geht's dir?
Ja, und vor allen Dingen auch eine beeindruckende Farbe. Ne? Das muss man sagen. Die A-Weine sind andere Weine. Aber oft hat ja ein Frühburgunder oder auch Rheingau-Spätburgunder eine ganz andere Farbe. Und das ist.
Das stimmt, das ist ziemlich dicht auch von der
ziemlich
Farbe.
Ziemlich dicht von der Farbe her. Und ja, hat eine schöne, angenehme Frucht, aber hat auch eine Struktur am Gaumen, die.
Extreme Spannung. Ja. Also und, vielleicht ist das, was 21 ja, dann ja zeigt.
Und Alkohol ist schön eingebunden, also ist gar nicht jetzt irgendwie so im Vordergrund. Ich weiß nicht, wie viel hat er, würde gar nicht so viel haben. 12%?
Oh, wow.
14?
Mhm.
12.
Maximal. Ich habe Wow, weil er einfach extrem light ist. Er hat 11 Volumenprozent mehr. Aber schön, weil mir persönlich geht es so, dass das auch völlig im Hintergrund stehen darf. Und ich es eigentlich sehr charmant finde, dass man in Deutschland so leichtere Weine auch bekommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die in den letzten 10 Jahren noch mal knackiger, leichter wurden, ohne an Komplexität zu verlieren.
Ja, wir Deutschen kopieren ja immer sehr gerne. Also gerade bei Spätburgunder hat man gesagt, okay,
Burgund,
ja genauso. Lass uns das machen. Und dann hat man alle die Winzersöhne dorthin geschickt und hat bei den großen Franzosen sie Praktikas machen lassen. Und dann hat man nur noch eben dem echten Burgunderstil die Weine gemacht und verliert die Typizität dabei natürlich und die regionale Eigenschaften. Und was ist so ein, ich finde zum Beispiel ein Spätburgunder aus dem Rheingau, wenn Künstler den gemacht hat, mit dieser leichten Farbe trotzdem unglaublich intensiv, da ist Kirsche drin und dann das Mineralische, das Petrolhafte, was die Rieslinge aus dem Rheingau haben, hat natürlich dann auch so ein Spätburgunder. Und das ist so. Also mich begeistert das und man sollte doch dann da bleiben. Oder dass man versucht hat, italienische Weine zu kopieren. Dann
es geht nicht. Allein dadurch, dass er einfach schiefer wächst, ich glaube, mir würden nicht so viele Rotweine einfallen, die auf der Welt sonst wo auf Schiefer wachsen. Deswegen kann man sehr, sehr, sehr viel kopieren, aber wahrscheinlich nie seine Herkunft so ganz verstecken. Deswegen war ich jetzt eigentlich hängen geblieben, was denn so typisch für Saarland ist an Kulinarik. Ich war ehrlich gesagt noch nie da.
Was?
Deswegen habe ich gar keine Vorstellung, was denn so typisch ist und was man da neu interpretieren kann.
Ja, also es gibt natürlich Saarland, die Pfälzer haben immer zu den Saarländern gesagt, Kartoffelfresser. Also
die Pfälzer
zu den Saarländern gesagt. Das ist eine natürliche Konkurrenz, eine Hassliebe, die dann da stattfindet. Also wirklich in freundschaftlichen und mit Augenzwinkern. Und was gibt's im Saarland? Also natürlich viele, viele Kartoffelgerichte. Schön, dass du den Wein wieder ein bisschen
kalt gestellt hast. Ja, ich dachte nämlich ein bisschen
kühl. Das kann der gut haben. Im Saarland gibt es tolle Kartoffelgerichte, Horische zum Beispiel, das ist so eine Art wie Thüringer Klöße, das kennen mehr Leute.
Was bedeutet Horische?
Horische, das sind Kartoffeln, Klöße aus roten Kartoffeln und die sind horisch, weil sie dann so aussehen, als würde sie wie so
haarig.
Ja, okay. Genau. Das heißt, die kleinen Fäden stehen so ab, Kartoffelfäden vom Raspeln. Oder was ich dann da auch in dem Buch habe, ist zum Beispiel Schnippelsches Bohnensupp mit Quetschekuchen. Das heißt also, einen breiten Bohnen wird eine Suppe draus gekocht, mit ein bisschen Bohnenkraut und so weiter. Und da gibt es einen warmen, auf Hefeteigbasis gemachten Pflaumenzwetschgenkuchen dazu. Das ist eine irre Kombination, die wirklich großartig schmeckt. So, oder wir haben andere Dinge, es viele Rübchen wachsen da und dann aber halt auch leicht und modern gemacht, dreierlei von den Rübchen mit den Stielen gebraten, die weißen Rübchen gegrillt und die Blätter als Salat mariniert mit Nüssen dazu. So, und ich liebe orientalische Küche, ich liebe alles, aber wir müssen es in Deutschland nicht verstecken, nicht beim Essen und nicht beim Wein. Wir müssen uns aber sputen, dass wir aufhören, noch zu schwer zu machen. Und wir haben eine so große Diskrepanz zwischen den Besten und dem Mittelbau. Und der Mittelbau ist aber das, was trägt. Es ist nicht die Spitze, die trägt. Der Mittelbau ist das, was trägt. Das ist beim Wein genauso. Natürlich können wir einen Wein für 100 Euro irgendwo kaufen und genießen. Aber der Wein, der für alle da ist, der vielleicht 10 oder 15 mhm. Euro kostet. Das ist mhm. ja schon weit über dem normalen Budget. Ich kenne die Zahlen gut, weit. Aber die Winzer, die Winzerinnen müssen auch leben. Und Handwerksarbeit kostet Geld. Und eine Autoreparatur bezahlen wir sofort. Und an der Tankstelle zahlen wir alles. Und Strom zahlen wir auch. Nur bei den Genussmitteln, das war deine Aussage, Genuss, da sind wir unglaublich knausrig. Mhm,
das stimmt. Vor allem, wenn das Erzeugnis dann auch naturnah erzeugt sein soll, man nachhaltig handeln möchte, wenn man das für die nächste Generation bereiten will, wenn man seine Leute, die dafür hart arbeiten, das Handwerk machen, die viele Handarbeit in den Weinbergen, so wie es jetzt hier zum Beispiel eigentlich nur möglich ist, ja. an der A, dann und das auch entsprechend entlohnen möchte, dann muss die Flasche eben, also eigentlich dürfte von der A, das muss ja schon mal mindestens 10 Euro oder mehr kosten für diese ganze Arbeit, die da drin steckt.
Naja, ich frage mich sowieso, wie man das für 10 Euro hinbekäme. Also da hätte mal die Leute regen sich beim Schnitzel auf. Ich habe schon mal vor 5 Jahren bei Markus Lanz gesagt, ein Schnitzel kannst du eigentlich in Wiener Schnitzel, also Oskar, kannst du mhm. unter 30 Euro nicht kostendeckend verkaufen. Ein Aufschrei, wie geht? Ja, weil die Leute nicht gewohnt sind. Ich sage immer zu den Kollegen, mach doch mal eine Kalkulation hinten in die Speisekarte rein. Gerade zum Beispiel für so ein Schnitzel, wenn es mhm. auf der Karte ist. Einfach mal durchdeklinieren, nicht am Anfang, um die Leute nicht das so, hier haue ich jetzt eine darauf, sondern in Liebe, ne? Zärtlich erklärt nochmal, wie kommt das dann da an? Du willst nachhaltiges Fleisch haben, du musst natürlich die Energie bezahlen, du musst Berufsgenossenschaft bezahlen, Mindestlohn kommt keiner mehr in der Gastronomie zum Arbeiten, es gibt auch nicht die eine große Lösung heute für die Gastronomie, den ganzen Mangel. Ich sage immer, jeder Betrieb muss selber die Probleme lösen. Das heißt, wir müssen nicht von oben anfangen zu sagen.
Und das System funktioniert für alle?
Für alle funktionieren? Sondern wir müssen, jeder Betrieb muss für sich anfangen. Wir müssen hier in der tollen Weinstube, es ist eine so schöne Atmosphäre hier, da könnte ich den Tag verbringen, das weiß ich. Das ist genau mein Stil, das ist nicht überkantitelt, nicht edepetete. Trotzdem muss Bernd seine Leute bezahlen. Mhm. Und zwar nicht mit Mindestlohn bezahlen. Bernd ist der Inhaber, nur damit man das jetzt weiß, über wen wir da sprechen. Und die wollen, das sind Mamas und Papas. Und die müssen ihre Miete bezahlen. Und in München ist das so arschteuer. Wie soll das für 10 Euro funktionieren? Das funktioniert nicht. So. Und das ist dann, deswegen Genuss hat immer eine soziale Komponente auch. Und die Karte müssen wir auch ziehen und spielen.
Ich hatte jetzt gerade, als ich dir so zugehört habe und dich beobachtet habe, mich fast schon erinnert gefühlt an die Restaurant-Tester-Zeiten und du ja auch kritisch auf diese Gastronomie guckst und da ratend zur Seite steht. Ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn du heute ein Restaurant betrittst? Nachdem das, wie viele Jahre gab es diese Sendung?
Also ich habe 2003, glaube ich, damit angefangen und habe dann das über 10 Jahre gemacht und dann nicht mehr gemacht. Und trotzdem bin ich immer noch in
der Restauranttester,
oder? Der Leute, der Restauranttester oder was auch genauso hängen geblieben ist, ist die Restaurantschule oder Terra X bei die Geschichte des Essens. Da sprechen unglaublich viele Menschen darüber. Warum? Es war einfach seriös gemacht. Es gab kein Drehbuch, es war nichts gefaked, auch wenn das immer mal wieder behauptet wird. Es gab nie eine Absprache mit irgendjemand oder irgendwas. Es gab nie ein Drehbuch. So wie wir beide uns heute treffen, haben wir ein Drehbuch. Es war zweimal hin und her gemailt. Würden wir gerne, machen wir. Ich sag, was sprechen wir? Du sagst, wir sprechen über Lust und Genuss und das Leben. Okay, machen wir. So, das heißt ohne Drehbuch, weil dann wird es ein tolles Gespräch und sowas bei Restauranttester auch.
Und wie reagieren die Leute jetzt? Wenn du ein Restaurant betrittst, wird man mit offenen Armen empfangen und schreit Hurra? Oder ist es, dass sie, erstmal in Deckung gehen und denken?
Ja, Theresa, es ist für mich natürlich.
Weil man hat ja diese Rolle wahrscheinlich nicht nur für diese 10 Jahre, sondern die wird dir wahrscheinlich heute noch zugeschrieben, oder?
Ja, ich war heute hier in Haidhausen noch, da hatte ich noch Termine und dann habe ich eine kleine Station dort in dem Hofbräugarten gemacht, weil ich noch eine halbe Stunde Zeit hatte. Dann kommt gleich die Chefin aus in dem riesen Laden voller Biergarten. Ach, wollen Sie uns jetzt testen?
Ich sag, Dauerspruch, nein, oder?
Ja, Dauerspruch. So. Und manchmal ist der Spruch langweilig. Mhm. Aber es zeugt eigentlich nur von Respekt. Respekt und Anerkennung und Liebe. Ich bin nicht einmal irgendwo negativ empfangen worden oder sonstiges, sondern mit Freude. Ich zahle immer überall meine Rechnung. Also ich lasse mich auch nicht einladen oder sowas, wenn mal jemand eine Tasse Kaffee ausgibt oder was, ist alles herrlich oder so. Aber keine Erwartungshaltung an irgendwas. So, aber in der Regel freuen sich die Leute und ich kann ja ein Geheimnis sagen. In München ist ja nicht nur in München einer der berühmtesten Menschen in der deutschen Gastronomie ist Hans Haas. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Er hat hier jahrzehntelang das Tantas gemacht und wir treffen uns nachher noch. Warum? Weil wir befreundet sind. Und das ist schön und das ist, so muss das sein. Das beantwortet eigentlich die Frage. Mhm. Es ist ein Respekt und nicht ein angstbesetzter Respekt, sondern die Leute haben gesehen, ich war der Erste, der das gemacht hat und ohne Skript. Und so willkommen darüber, weil du gesagt hast, wenn du mich jetzt so reden hörst oder siehst, vor allem
ja,
auch.
Als dann, du das Gericht so, beschrieben hast, habe ich dich schon so sitzen so, sehen, alle analysieren, wie jetzt das Gericht immer in diesen Restaurants war.
Ja,
und mich direkt mal, wieder zurückversetzt
gefühlt. Ich kann nur mal sagen, das, was vielleicht interessiert es ja unsere Zuhörer und Hörerinnen.
Ich glaube, ich schenke nochmal nach.
Ja, gerne. Bei dieser Aufnahme. Es gab nur eine Kamera, es gab nur einen Tonmensch, es gab eine Realisatorin, war das eben.
Und eine Realisatorin.
Turin, mhm. Genau. Und ein Mädchen für alles. Wir haben Aufnahmeleiter oder Fahrer. Das war alles. Heute kommen die mit 20 Leuten an so ein Set. Mhm. Wir waren zu viert. Ich habe Besuchszeiten eingerichtet, wo die Redaktion, die Produktion an einem Tag kommen konnte oder der Sender kommen konnte, weil ich, wenn du jetzt mich gerufen hast, ich möchte mit dir sein und ich möchte nicht, klar, wir machen Fernsehen und Unterhaltung und alles, aber der erste Anspruch, mein Anspruch war, dir dann zu helfen. So, das war das Erste. Ob es gelingt, ist eine andere Sache.
Es ging ja auch ums Helfen. Ne? Du sagst ja gerade, der Titel war vielleicht Restaurant-Tester, aber am Ende war ja der Ansatz, immer diesen Restaurants zu helfen, ihnen Rat zu geben und vielleicht wieder mehr auf die Sprünge zu helfen oder zurück in ein erfolgreicheres Konzept. Was brachte denn der Mensch oder die Persönlichkeit Christian Rach mit für dieses Format, was du glaubst? Oder der Koch vielleicht auch? Ich meine,
Theresa, das musst du mir eigentlich sagen. Es ist schwer für mich, mich selber zu beschreiben. Ich weiß, dass viele mit mir dann wegen meiner Direktheit ein Problem haben. Aber ich weiß gar nicht, warum, weil dieses immer nur Küsschen links, Küsschen rechts und hinterher, oh, hast du den Alten oder die Tante gesehen? Ich hasse das. Ich hasse das. Oft ist ein Sie ein angenehmeres Umgehen als sofort Bam und Küsschen und hinterher. Und ich weiß nicht, Sie Arschloch sagt man weniger häufig als du Arschloch. Ne? Und entschuldige, dass ich das so brachial sage. Ich habe versucht, das immer so zu machen, wie ich es machen würde, wenn es mein Laden wäre.
Die Ratschläge, die man
genau. gibt. Was würde ich machen, wenn es mein Laden wäre?
Ich denke gerade, dass man ja eigentlich nicht nur kulinarisch hilft. Ja, man hilft ja auf ganz vielen anderen Ebenen. Persönlich, ja. Einrichtung, Stil, nee, ja, aber Konzept.
Weißt du, das gab immer zwei Dinge. Die Frauen waren im Prinzip einfacher für mich zu handeln als die Männer. Warum?
Warum? Ja.
Ja, die Männer hatten immer, ob wir das jetzt für richtig oder nicht richtig empfinden, spielt gar keine Rolle, das absolute Gefühl des Versagens. Nicht mehr der Ernährer sein zu können, nicht mehr der Beschützer sein. Wir haben das ganze Familienglück in Sand gesetzt.
Was wahrscheinlich schon noch ein bisschen ursprünglicher war.
Genau, so ich da, so stehe davor und so und ich habe alles in Sand gesetzt und es geht nicht mehr. Die haben die Briefe nicht mehr aufgemacht. Die haben so einen Grauschleier des Nichtwissens geschaffen. Mhm. Nein, was ich nicht lese, existiert nicht. Ja. Dann so die Frauen haben immer gedacht, jetzt kommt der Prinz auf dem weißen Pferd und hebt sie so hoch und reitet mit ihnen davon. Das heißt, im Prinzip war die Offenheit, die Bereitschaft, Veränderung zuzulassen, bei den Frauen viel größer oder einfacher zu erreichen, immer gefährlich, emotional, aber einfacher zu erreichen als bei den Männern, weil die Männern dieses Eingestehen des Versagens ein Riesenproblem hatten, über diese Stöckchen zu springen.
Wäre ja mal ganz spannend gewesen, wie diese Besetzung oder wie das Konstrukt ausgesehen hätte, wenn eine Frau die Restauranttesterin gewesen wäre und auf Persönlichkeiten trifft.
Naja. Ja. wäre eine bessere Lösung als die bisher nachfolgenden Lösungen. Wäre eine spannende Aufgabe.
Was sagen wir zum Frühburgunder, jetzt wo er ein bisschen kühler ist, ich finde?
Ja, und ein bisschen mehr Luft hat. Mhm. Jetzt hat er eine unglaublich schöne Nase, aber auch eine deutlich spürbare Säure, die aber nicht piekst, die nicht astringierend ist, sondern die schön eingebunden ist. Und ich glaube, dass er, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Potenzial hat, ruhig noch 3-4 Jahre älter zu werden. Es wird kein Wein werden, der 20 Jahre hält. Also, kann sein.
Wenn dafür müssen wir uns jetzt 12 Flaschen kaufen und die eben zurücklegen.
Übernimmst
und
dann du das unter meiner Beteiligung?
Ich gerne.
Dann müssen wir uns aber auch danach wieder treffen.
Ja, ja, so. Stimmt. Also, genau. Wie bei, war das nicht auch immer im Format, dass man irgendwann die Restaurants zum Teil wieder besucht hat? Also treffen wir uns einfach in 10 Jahren wieder und dann sprechen wir darüber, wie 21 gereift ist und wie Frühburgunder dann dasteht.
Ja. Ja, finde ich. Eine ganz spannende Sache.
Das hat mich wirklich sehr gefreut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, jetzt haben wir aber nur über Restauranttester gesprochen. Ah. Und das Leben ist doch ein Leben des Genusses.
Ist es. Vielen Dank.
Danke, Theresa, für die Einladung.
Das war er, der Start in die neue Staffel Auf ein Glas Wein mit. Dieses Mal mit Christian Rach. Ich hoffe, euch allen hat's gefallen und ihr schaltet beim nächsten Glas Wein auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss.